Sie gehören beide zur Qualitätsfraktion des deutschen Fernsehens, moderieren beide in der ARD mehrere Sendungen. Sie haben beide den Grimme-Preis, Humor und Erfolg, und sie haben dennoch Zeit, sich gegenseitig Briefe zu schreiben. Der Briefwechsel ist soeben erschienen unter dem Titel Aufforderung zum Tanz. Ich begrüße sehr herzlich Christine Westermann und Jörg Thaddäus.
Dankeschön. Danke.
Frau Westermann, hatten Sie denn heute Morgen erfreuliche Post im Briefkasten?
Gar keine. Ich war im Hotel und es hat noch nicht mal einer eine Nachricht hinterlassen. Schade.
Briefe gehören ja eigentlich zu dem, was man retten würde, sagen wir mal, bei einem Wohnungsbrand. Ja? Sie haben jetzt praktischerweise alle Briefe, selbst die Liebesbriefe, in einem Aktenordner gesammelt. Das ist praktisch, aber unsentimental, oder?
Finde ich nicht die richtig, die schönen Lieben habe ich alle im Herzen. Und das, was Sie so geschrieben haben, habe ich abgeheftet, damit ich es nicht vergesse. Und ehe das irgendwo sonst verloren geht oder ich es versehentlich wegschmeiße, habe ich das abgeheftet. Ich habe auch die Todesanzeige meines Vaters, meiner Mutter abgeheftet.
Ja, so neben Steuererklärung und nee, sowas?
Ich habe dann schon einen extra Liebesbrief. Der ist rot, damit ich den auch von den anderen unterscheiden kann. Da stehen komische Sachen drauf, ist aber was anderes drin. Aber ich weiß, dass es da drin ist. Manchmal bin ich überrascht, was ich alles abgeheftet habe. Auch alte Zeitungsausschnitte oder Fanpost, die ich besonders beeindruckend fand. Aber die richtig guten Liebesbriefe, also die ganz aktuellen, die mir mein Mann geschrieben hat, die haben extra Ordner. Aber die sind auch gestanzt und abgeheftet.
Jörg, wo haben Sie denn Ihre Briefe aufbewahrt?
In verschiedenen Kisten. Ich habe eine ganz besondere Kiste, da sind ganz besondere Briefe drin, die ist mir mal geschenkt worden, aber ansonsten ist das alles in so Schachteln aufbewahrt. Es ist überhaupt keine Ordnung drin. Ich beneide mittlerweile Christine ein bisschen darum, dass sie das einfach so nachschlagen kann. Also ich müsste erstmal wühlen.
Also auch keine chronologische, 1978, 80?
Beim besten Willen nicht, das sind chaotische Stapel.
Okay. Jetzt kannten Sie sich ja aus der Sendung Zimmerfrei, zumindest ein bisschen. Warum schreibt man sich Briefe, wenn man sich schon ein bisschen kennt?
Wir kannten uns eigentlich gar nicht. Also wir haben uns bei Zimmerfrei, vielleicht mal, wenn es Weihnachten war oder wenn wir ein Sommerfest gefeiert haben, da haben wir uns gesehen. Aber wir haben so, glaube ich, immer auch so ein bisschen, oder geht es mir, so leichte Berührungsängste gehabt. Ich fand ihn immer gut. Ich halte ihn für einen großartigen Journalisten. Da habe ich immer gedacht, Mensch, was der wohl von dir hält, und dann auch noch 20 Jahre älter und so. Und ich habe immer gedacht, guter Typ, da wüsste ich gerne mal ein bisschen mehr. Und dann kam der Vorschlag von Kiepenheuer und Witsch, habt ihr nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Da habe ich gedacht, ja, mit dem würde ich das gerne machen. Den würde ich gerne näher kennenlernen, und so ist auch das Buch. Also ich wusste von Jörg, außer dass er bei Zimmerfrei war und dass er seit langem eine Freundin hat, die er meine Süße nennt, was ich sehr schön finde, wusste ich von Jörg eigentlich nichts.
Und Sie, Jörg, von...
Ich war Fan, also sie stellt das immer in Abrede. Das eine war natürlich von Zimmerfrei, weil ich dachte, das macht sie toll, arbeitet man gerne für. Das zweite ist, von WDR 2 aus dem Radio kannte ich sie und dachte mir, Mann, was für eine volltönende, nette, samtige Stimme. Und das war auch immer so schön behutsam vorgetragen, dass man gut folgen kann. Und als ich deutlich jünger war, habe ich halt hier in diesem Sender, ja, das ist mal so ein bisschen heikel.
Zwischen zwei.
Als ich Teenager war.
Deutlich älteren Frau.
Habe ich mir gedacht, wenn du es mal irgendwann hingekriegt hast, dann darfst du mit solchen heißen Braten, wie du sie da gerade in der Drehscheibe siehst, Umgang haben. Und das ist ja auch eingetreten, also großes Happy End eigentlich.
Ich habe immer behauptet, Jörg hat nur Drehscheibe geguckt, wie Frank Blasberg übrigens auch, der das auch erzählt. Dem hat seine Mama immer so einen Teller mit Apfelschnitzen gemacht und dann hat er gesagt, dann durfte er Drehscheibe gucken. Aber ich glaube, die haben wirklich alle nur geguckt, weil danach immer, also erstens gab es in der Drehscheibe immer, was wir den Heuler genannt haben, einen Schlager, hat immer einer gesungen am Ende. Und zweitens kam danach immer Dick und Doof oder Vati ist der Beste oder irgend so eine Familienserie. Und da habe ich, die Jungs haben da drauf gewartet. Ne?
Bis aber dadurch haben Sie auch sehr viele junge Fans, die Sie als Kinder gesehen haben.
Ja, es gibt wirklich viele Leute, die mich noch auf die Drehscheibe ansprechen. Ja. Und das ist beinahe, also es ist 35, 40 Jahre jetzt her. Ne?
Ja, das stimmt. Gut, Sie haben sich Briefe geschrieben, und zwar in einer ganz altmodischen Art, nämlich auf wirklichem Papier, nicht über E-Mail, oder stimmt das nicht? Nein. E-Mail.
Also wir haben, ja... Mach du das, du kannst es technisch besser erklären, glaube ich.
Nein, wir haben eine E-Mail geschrieben und da hing der Brief dran, als Textdatei, weil wir ja wussten, das sollte ein Buch werden und weil wir daran genauso gearbeitet haben. Das ist ja jetzt nicht mal eben schnell hingekritzelt, sondern haben wir viel dran gefummelt und deswegen ist das... Das wäre mit der Hand einfach sehr, sehr mühevoll geworden. Und es gibt aber die E-Mails noch obendrein, die stehen aber nicht im Buch, weil das...
Die wären das wirklich noch das interessantere wahrscheinlich.
Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, wir können eine Unplugged-Version noch vorlegen. Ja. Danach dürfen wir wahrscheinlich keine Bücher mehr schreiben, weil die waren ein bisschen delikat, die E-Mails.
Wie verlief diese Annäherung? Sie, Christine, Sie nähern sich über ein Foto dem Jörg an. Der Jörg nähert sich musikalisch über die Klarinette taktvoll an. Was haben Sie denn voneinander erfahren im Laufe dieses Briefwechsels?
Das für mich Faszinierendste, was ich erfahren habe, ist, dass es keinen Altersunterschied gibt. Ich bin 20 Jahre jünger als Jörg und ich habe nie das Gefühl gehabt, habe ich jünger gesagt? Tag, Herr Freud, ist das nicht klasse? Das gefällt mir. Ja, da spricht offensichtlich die Seele, weil ich fühle mich wirklich... Also mindestens so alt wie du oder ich fühle mich manchmal wie 5 oder wie 17 oder bin traurig wie 4 oder so. Ich habe das nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt jemandem schreiben muss, wie es Leben geht. Und das fand ich toll. Also der Gedanke ist mir gar nicht gekommen. Es war eine absolut gleichberechtigt. Und ich habe von Jörg viel Gelassenheit gelernt. Das ist schön. Und die Dinge gelassen und in Ruhe zu sehen und ein bisschen die Hektik rauszunehmen. Was hast du eben gesagt? Konfuzius hat gesagt, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Das finde ich
ja,
toll.
Ja, das ist, glaube ich, ein chinesisches, oder? Ist das nicht ein chinesisches Sprichwort?
War Konfuzius Japaner? Nein, der war doch Chinese.
Also, ich habe es nicht verstanden.
Konfuzius! Aber der Versprecher übrigens mit den 20 Jahren jünger, mir kam das zwischendurch sogar so vor.
Ja?
Also es gab zumindest, also jetzt nicht 20 Jahre, aber ich habe zwischendurch gedacht, mein Gott, was hopst die mit einer Leichtigkeit durch alle möglichen Sachen, wo ich weiß, wenn ich jetzt mit einer 35-jährigen Frau sprechen würde, da gibt es durchaus Tabus. Ja. Da gibt es durchaus Sachen, die man nicht so einfach besprechen kann. Todesfälle.
Ja.
Wie möchte man beerdigt werden oder sowas. Haben dann meistens Leute im jüngeren Alters gerade irgendwas erlebt, was sie so richtig weghaut. Da möchten sie gar nicht drüber reden, keine Witze drüber machen und schon gar nicht mit der Leichtigkeit, wie Christine das in den Briefen bearbeitet hat, mal drüber plaudern. Also, und zwar nicht plaudern im unangenehmen Sinne, wie wir plappern so ein bisschen vor uns hin, sondern es kommt alles im leichten Tonfall. Wir haben sogar religiöse Sachen verhandelt, aber eben nicht so wie, wir müssen mal schwergeistig den Kopf auflehnen und alles sagen, was wir irgendwann mal über Religion gelesen haben. Es ist sehr leicht und ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwas gäbe, wenn es nicht veröffentlicht worden wäre, hätte man noch weitergehen können. Noch mehr rüberwerfen und gucken, was zurückkommt.
Das war gerade meine Frage, weil eigentlich ist es ja ein sehr intimes Zeugnis, ein Brief. Und auf der anderen Seite haben Sie vorher schon gewusst, dieses intime Zeugnis ist für die Öffentlichkeit bestimmt. Ist das nicht komisch zu wissen? Das wird ja dann von allen gelesen, nicht nur von Christine oder Jörg. Das ist doch irgendwie auch was Falsches drin, oder?
Ist es irgendwas...
Was Falsches mit drin, also was Kalkulierendes?
Nee, es war sehr wahrhaftig und das, was man... Ja, vielleicht was Kalkulierendes, was sehr privat ist. Wir haben an einer Stelle sehr intensiv über die Liebe geschrieben und ich fand das nicht intim, weil ich finde, weil es mich interessiert, was er für Liebe hält oder woran er merkt, dass es Liebe ist. Und ein Kapitel später haben wir über Spenden geschrieben, also was man abgibt von dem zu viel, was man hat. Und ich habe 4 Patenkinder überall auf der Welt. Und ich würde darüber nie öffentlich reden. Das habe ich mit einem Halbsatz gemacht, weil ich finde, das ist sehr privat. Das ist, ich will nicht sagen, hey Leute, mir geht's gut und ich gebe aber auch denen, die nichts haben. Ich leide unter dem Elend von Kindern. Und das möchte ich nicht öffentlich machen. Das möchte ich bei mir behalten. Also solche Sachen sind ganz dicht bei mir geblieben. Das hat Jörg auch sehr gut gespürt, dass man darüber... Wir haben da einen sehr heftigen, kurzen Briefwechsel über das Leid der Welt gehabt, finde ich. Und danach war es aber auch wieder gut.
Jörg, wie ist es Ihnen gegangen, dazu wissen, dass das alle lesen, also das Maß zu halten zwischen Nähe und Distanz? Ein bisschen ist das ja auch die Kunst in der wirklichen Liebesbeziehung. Diese, oder? Die richtige Dosierung. Wie ist Ihnen das...
Was diese privaten Sachen angeht, noch nicht, glaube ich, die richtige Dosis immer rausgehabt oder habe da noch nicht die richtige Formel gefunden. Aber dadurch, dass durch den Beruf, den wir beide machen, sind wir eitle Geschöpfe Und wir sind dadurch gewohnt, Dinge kalkuliert zu tun. Wenn man die ganze Zeit dabei beobachtet ist, das wissen Sie auch, dann muss man die Dinge kalkulieren. Weil wenn man einfach da sitzt und sich irgendwo im Mund kratzt und vergisst, dass die Kamera dabei ist, ist es schlecht. Und insofern, ich glaube, dass jemand wie ich oder wie wir als Medien gestalten, wenn wir uns hinsetzen und ein Tagebuch schreiben und überhaupt nicht davon ausgehen können, dass es veröffentlicht wird, kalkulieren wir das trotzdem auch schon mit. Es könnte ja sein, dass in 20 Jahren jemand kommt und sagt, hui, die tollen Tagebücher von Herrn Thaddeus, wo er reingeschrieben hat, dass er jetzt ganz schön im Urlaub war. Also das rechnen wir ja sowieso immer mit. Das ist Selbstüberschätzung, das ist auch eine gewisse Egomanie, aber die ist uns jetzt hierbei zu Pass gekommen.
Wir haben schon gesagt, Sie sprechen über alle schweren Themen, sehr leicht, über die Liebe, über den Tod, über den Verlust von Angehörigen, über Spenden. Aber es geht manchmal auch, das fand ich sehr amüsant, über Stilfragen. Also Jörg Thaddeus behauptet, ein Mann über 30 muss Anzüge tragen. Warum, Jörg?
Also nicht alle müssen das. Ich muss das. Weil wenn ich jetzt das anziehen würde, was Oliver Geissen manchmal im Fernsehen anhat oder Jörg Pilawa, dann würde das grotesk aussehen. Und deswegen finde ich, im Anzug, der Anzug verdeckt einzelne ungünstige Konturen, Problemzonen, die auch der Mann hat. Und man ist eigentlich immer ganz gut angezogen. Also das geht dann, man kann sich dann damit sehen, dass man fällt nicht unangenehm auf. Und deswegen finde ich das gut und würdevoll und Respekt gebieten. Man wird anders behandelt. Jetzt kann man überprüfen, man kommt im Hotel an und sieht irgendwie aus wie der letzte Mensch. Das ist mir natürlich auch schon häufiger passiert. Dann gucken die Leute, taxieren die Leute ein und gucken die ganze Zeit im Computer nach, taucht man so auf. Klassische Geschichte, dann sagen die Leute, oha, wie schön, dass Sie da sind, hoffentlich hatten Sie eine schöne Anreise und la 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 la. Und das hängt tatsächlich einfach immer noch an der Klamotte.
Wird es Ihnen denn schwerer fallen, in, sagen wir mal, einem Frotte-Jogginganzug zu moderieren oder in einer kurzen Hose mit Sandalen und Socken?
Ich glaube, dann würde ich lieber, weil es so ein bisschen was Pathologisches, psychosektiererisch hat, im Frotte-Anzug. Weil das sieht wirklich krank aus, glaube ich. Christine hat mir in dem Buch auch was vorgeschlagen. Ich sollte, was für einen eigenartigen, so eine Art Matrosenanzug sollte ich anziehen und mit ihr Fahrrad durch die Kurpfalz fahren. Also, dann, das fände ich gut, weil das wäre dann, würde ich aussehen wie der Patient von Dr. Westermann. Das fände ich nicht schlecht.
Christine, Sie nennen ihn den Krawattenmann des Jahres. Sind Sie, gehören Sie, es gibt ja meines Erachtens zwei Frauentypen. Die einen, nein, natürlich viel, was Kleidung betrifft, meinte ich. Es gibt tendenziell die Frau, die den Anzugstypen liebt, und es gibt die Lederjackenfrau. Ja, ich weiß nicht, erinnern Sie sich an den Werbespot? Da gab es mal einen Spot, wo ein ganz schicker Amerikaner in teurem Tuch im Sportwagen fährt mit einer jungen Blondine. Ein Motorradfahrer hat eine Panne, steht auf der Straße, sie halten an, das Motorrad wird repariert und die Blondine fährt mit dem Motorradtyp auf dem Motorrad weiter und lässt den Sportwagen weiterfahren. Hätten Sie das gemacht, Frau Westermann?
Also ich muss sagen, dass ich generell auf Männer mit Krawatte schon ein bisschen schneller abfahre als auf andere, aber nur wenn die Krawatte auf Halbmast ist. Also wenn die so ein bisschen, ich fand die Krawatten von Dieter Kürten immer klasse. Der hatte so riesen, so große Knoten und die waren aber immer so eine Idee schief und hingen so ein bisschen runter. Also so, wo man sich vorstellen kann, selbst wenn er die Krawatte abbindet, sieht er immer noch bärenstark aus. Aber ich nehme auch gerne Lederjacken, also... Ich nehme nicht alles, was kommt. Ich gucke schon genau hin, aber...
Aber würden Sie mir denn zustimmen, dass das so zwei verschiedene Richtungen sind? Also eher so der jungen Typ in der Lederjacke und
ich bin mit einem tollen Mann verheiratet, der in Anzügen großartig aussieht. Und wenn er mir einen Gefallen tun will, dann zieht er an einem ganz normalen Mittwoch einfach eine Krawatte an, um mir eine Freude zu machen. Und er hat eine Lederjacke, die total abgewetzt und abgefuckt aussieht. Mhm. Und da ist er auch großartig. Also es geht beides gut.
Weil Sie gerade sagen, Sie sind verheiratet. Jörg Thaddeus, Sie sind nicht verheiratet. Sie haben eine Fernliebe, eine Kollegin in Washington. Weil Christine Westermann in ihrem Briefwechsel die Tagebücher von Max Frisch, auf die zu sprechen kommt, würde ich Ihnen beiden gerne drei Fragen stellen zum Thema Ehe.
Zum Glück, ja genau, der verheiratet.
Aus dem Max Frisch Fragebogen. Welche Probleme löst eine gute Ehe?
Welche Probleme lösen eine, also wie die Ehe aufgelöst wird,
nee,
oder was?
Welche Probleme eine gute Ehe löst? Also, welche Probleme hat man nicht, wenn man eine gute Ehe hat? So rum.
Ob man zusammenbleiben will oder nicht, dieses Problem stellt sich nicht mehr.
Weil es einfach so ist?
Ja. Also ich streite. Können Sie die Frage nochmal wiederholen?
Ja, das ist die Frage von Max Frisch.
Ja, aber ich muss nicht alles gut finden, nur weil ich den da erwähnt habe.
Nein, natürlich nicht.
Ich könnte jetzt sagen, eine gute Ehe löst alle Probleme. Das, okay, glaube ich, wird schon irgendwann stimmen, sonst ist man geschieden und das Ding ist durch.
Ja, ist doch, ja. Okay, löst alle Probleme.
Okay.
Ja, was sagen Sie auf die Frage?
Oder man schiebt Probleme beiseite. Man muss ja nicht immer alles lösen. Man kann auch sagen, ich habe zum Beispiel einen Ordner, da steht drauf, Dinge, die von mir nicht zu lösen sind. Das hat mir mal jemand empfohlen, das zu machen. Und da hake ich Sachen ab, da schreibe ich auch drauf, kriege ich nicht gebacken. Und das kommt da rein.
Und zum Beispiel?
Wenn man allein, das verrate ich nicht.
Ah, okay.
Das ist, glaube ich, einfach ein psychologisches Gefühl. Das gibt es, das psychologische Gefühl. Also das ist Psychologie, dass man das sagt, das habe ich da abgeheftet. Und so gibt es in der Ehe Sachen, die wird man nie klären können. Und da muss man aber doch nicht ewig drauf rumpicken oder drauf rumhacken, sondern Dinge, die von mir nicht zu lösen sind.
Ja, möchten Sie Ihre Frau sein?
Natürlich, weil ich könnte wahnsinnig viel lernen. Ich kann es nicht sagen. Also, ich mal hin und her überlege. Es gibt schon erhebliche Nachteile, das muss man schon sagen. Es ist kein Zuckerschlecken.
Mit Ihnen?
Ja, weil ich habe so lethargische Phasen. Das ist ganz schrecklich. Also meine Freundin hat auch schon mal zu mir gesagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich das hasse, wenn du so da sitzt. Also dann halte ich eine Zigarette in der Hand, gucke in die Ferne und tue nichts. Das tue ich aber schon längere Zeit. Also ich tue schon längere Zeit da nichts und das ist sehr unattraktiv. Dann natürlich Maßlosigkeit, also Zügellosigkeit, Alkohol. Das sind alles, damit muss man umgehen wollen.
Ja, okay. Ich glaube, das ist dieses Schwierige an diesen Max-Frisch-Fragen, man hört eine und kann eigentlich ganz lange drüber nachdenken. Man kann die gar nicht spontan beantworten.
Das stimmt.
Das ist das Faszinierende auch daran.
Deswegen,
frage ich ja, weil ich fand die Fragen schon. Nein, Sie beide machen ja immer ihre Spielchen in ihren Sendungen. Dann dachte ich, na gut, dann mache ich umgekehrt auch mal ein Spiel mit Ihnen. Und möchte jetzt noch an jeden eine Frage. Hätten Sie von sich aus, Frau Westermann, die Ehe erfunden? Jörg schüttelt mit dem Kopf? Nee.
Ich finde das problematisch mit der Ehe, weil dazu ja immer gehört, also bei den Eheschließungen, wo ich schon dabei war, da kommt ja dieses eigenartige Gelübde, so, und jetzt nur noch ihr beide und wer ihr macht irgendwas anderes, ist ja mehr eine Drohung auch oft. Und das finde ich das Unangenehme. Also ich finde die Viel-Ehe gut. Dafür, das steht ja auch im Buch.
Ja. Ich glaube nicht, ich habe sehr spät geheiratet, also ich habe mit 52 geheiratet und ich hätte nie gedacht, dass ich es mache. Also dass ich sagen könnte, bis zum Ende, und für mich ist das auch was sehr, als ich prüft habe, habe da mein Gewissen auch sehr geprüft, weil mit diesem Mann möchte ich bis zum Ende zusammenbleiben und falls man irgendwo mal liest, dass ich mich habe scheiden lassen, ist was dramatisch schief gelaufen, weil das habe ich mir genau überlegt, zu sagen, also dieser abgerungene Satz da, bis dass der Tod euch scheidet, für mich gilt das, zu sagen, nun habe ich es einfach mit 52, da ist man praktisch schon tot, wenn man goldene Hochzeit feiern muss.
Also aber Sie haben Ihren Mann auf der Lesereise kennengelernt von Ihrem Buch Baby, wann heiratest du mich, ne?
Ja,
hat aber schnell reagiert.
Nee, ich habe schnell reagiert. Ich habe ihn gefragt, ob er mich heiraten möchte.
Ach, tatsächlich? Sie haben den Antrag
gemacht? Wobei dieser Titel, Baby, wann heiratest du mich, das hat mich ein anderer Mann gefragt, den ich schnöde verlassen habe. Und der rührend ist und der mich auch nach 20 Jahren, 25 Jahren, immer, wenn wir uns sehen und das eine Glas zu viel getrunken haben, mich angucken und sagt, Baby, wann heiratest du mich?
Ein schöner Titel.
Ja, finde ich auch.
Die letzte Frage, dann sind Sie erlöst. Wann überzeugt Sie die Einrichtung der Ehe mehr? Bei anderen oder sich selbst? Die haben es in sich, die Fragen.
Bei anderen?
Ja.
Wenn ich andere, man denkt ja immer, ich war lange Zeit Single und dann hat man ja eine total fokussierte Wahrnehmung. Man sieht immer nur die Paare und man denkt immer, die haben das geschafft, was du nicht geschafft hast. Die sind nicht so verstört wie du, die haben einen gefunden. Was natürlich völliger Quatsch ist. Man muss dann nur samstags bei Karstadt an der Kasse stehen und hören, wie die vor einem miteinander reden. Dann weiß man wieder, warum es besser ist, dass man Single ist. Aber man sieht dann schon Beziehungen und denkt, boah, bei denen funktioniert es. Und ich habe Gott sei Dank gelernt, dass man dahinter gucken kann und dass es genau so morsch oder so gut oder so streitlustig ist wie in der eigenen Ehe.
Mhm. Kommen wir nochmal auf Ihre Briefe zurück. Sie sind ja sehr schwärmerisch, könnte man sagen, sehr zart miteinander, finde ich, sehr liebevoll, sehr harmonisch. Aber gab es nie den Moment auch der Angst vor Konkurrenz, dass der andere besser schreiben könnte?
Also gab es bei mir am Anfang, weil ich finde...
Ich hätte das sofort, wenn ich mit jemandem Buch teilen würde, würde ich sofort denken, oh je, also kann ich das halten, was der andere...
Ja, ich finde, Jörg ist ein großartiger Journalist und ein wunderbarer Schreiber. Und ich hab schon beim ersten Brief, also wenn ich den jetzt heute lese, finde ich schon auch, dass der sehr zaghaft ist und auch ein bisschen, na, gedrechselt möchte ich nicht sagen, aber es ist schon sehr, jede Formulierung ist da schon sehr abgewogen. Aber das gibt sich, das hat sich dann gegeben, weil ich irgendwann mal begriffen habe, er schreibt anders als ich. Und das ist, er hat wunderschöne... er benutzt wunderschöne Worte, zum Beispiel, wenn ich sagen würde, ich brülle, dann fragt Jörg zurück, wie bist du, wenn du posaunenlaut bist? Das finde ich eine tolle Formulierung. Um sowas beneide ich ihn, aber irgendwann habe ich begriffen, ich bin ich und Jörg ist Jörg und dann ist es auch gut so.
Aber es ist ja schon typisch, dass eben die Frau sagt, ja, ich hatte schon Angst davor und im selben Moment der Mann den Kopf schüttelt. Also Sie haben sich nie diese Frage gestellt.
Nein, ich würde das nie als Konkurrenz, also ich habe das von Anfang an nicht als Konkurrenzverhältnis gesehen, sondern was ich gedacht habe, wenn ich jetzt mich zu sehr versperre oder wenn ich jetzt einfach nur in diesem hyperironischen Duktus bleibe, damit das die paar Kumpels, die auch so unterwegs sind, richtig und gut finden, dann werde ich Christines Ansprüchen nicht gerecht. Mhm. Sie schreibt mir ganz offen und ich stelle mich hin und mache irgendwelche Faxen.
Ja.
Das wäre zu wenig gewesen und ich habe mich dann gefragt, wenn ich es geschrieben habe, ist das jetzt zu kicherig, ist das zu übermütig, ist das zu blasiert? Das waren die Sachen, die ich mich gefragt habe und weil ich viele Leute, die ich auch sehr bewundere, Leute, die große Satiriker sind, die geben sich ja nicht zu erkennen. Also die verbergen sich ja hinter dem Sarkasmus, die verbergen sich eben in der Hyperironie. Und das geht hierbei nicht, das geht nicht, wenn ich jemandem Briefe schreibe. Dann kann ich nicht sagen, guck mal, was mir Tolles, Lustiges zu dem und dem Sachverhalt, der ganz weit weg ist, eingefallen ist. Das kann man nicht machen. Und deswegen war ich mir zwischendurch nicht sicher, ist es peinlich, findet es Christine unter Niveau, weiß der Teufel. Das sind die Sachen, die ich mir gedacht habe. Aber ich habe niemals angenommen, wir stünden in einem Konkurrenzverhältnis, weil es so ist, wie Christine sagt, jeder hat seinen eigenen Ton.
Frau Westermann, Sie sagten irgendwo, Sie würden gerne mit Jörg Thaddäus eine Sendung machen, 50 plus. Ist das nur ein Traum oder ist das schon ein Projekt?
Das ist nur ein Projekt. Ich würde es unglaublich gerne machen, weil ich glaube, dass das wunderbar funktionieren wird. Und zwar nicht, weil ich 60 bin und Jörg 40, sondern... weil ich glaube, dass wir ein ganz gutes Team wären. Wir haben schon mal fürs Radio was zusammen gemacht und sind durch nordrhein-westfälische Städte gezogen, durch große Theater und haben da zusammen moderiert und miteinander geschwätzt. Und das hat wunderbar funktioniert. Und Jörg hat mich sehr, sehr schön die Spontaneität auch gelehrt. Also doch. Habe ich so empfunden. Ich habe mir gesagt, Jörg, lass uns doch absprechen. Wie machen wir das? Dann sagt er, mach das einfach so, wie du es immer im Radio machst. Dann ist es genau richtig. Und daran habe ich mich gehalten und habe gelernt, mir viel weniger aufzuschreiben, mich viel mehr auf mich zu verlassen. Das ist eine schöne Erkenntnis.
Das wäre eine Sendung für 50 plus, also für Zuschauer
für
über
alle.
50, für alle. Das ist ja der Durchschnitt inzwischen. Das wissen wir ja alle auch durch die Reich-Ranitzky-Diskussion, dass der Durchschnittszuschauer über 50 ist. Oder beim RBB habe ich gelesen 63. Jörg, da bekommen Sie jetzt eine neue Sendung, Dickes B. Sagen Sie uns zum Schluss noch ganz kurz, was den Zuschauer da erwarten wird. Noch eine Talkshow?
Das ist ja unglaublich sympathisch gefragt. Noch eine Talkshow, die wir nicht brauchen, damit Herr Reich-Ranitzky über das Fernsehen schlecht sprechen kann. Das wird der beste Show-Talk, den die Welt gesehen hat.
Okay.
Also um es mal ganz bescheiden auszudrücken. Wir sind im Tipi, wir sind gegenüber von der Bundeskanzlerin in Berlin. Wir haben das Babelsberger Filmorchester. Und wir werden die Gäste, wenn die Sachen sagen, die sie zu häufig schon gesagt haben, mit Strafmusik also belasten, die müssen dann mit dem Orchester singen. Also wir stellen uns so eine Mischung vor aus dem Rambazamba, was die da machen, bei Zimmerfrei und auf der anderen Seite so einer klassischen Talkshow. Wir wollen weg davon, dass da einfach 6 Leute auf dem Pudding sitzen und einer nickt weg, weil er weiß, er ist eh als Letzter dran. Sowas soll es nicht geben, sondern es soll eine sehr lebendige Form werden, weil wir der Meinung sind, dass die Hauptstadt eine Talkshow braucht.
Und wann beginnt das Programm?
Wir beginnen damit im November und dann jeden Monat eine Ausgabe.
Okay. Christine Westermann, zum Schluss, Sie geben ja ab und zu auch Buchtipps ab im WDR. Wie würden Sie Ihr eigenes Buch empfehlen?
Was für Fragen. Lesen Sie selbst.
Ich kann das nur weitergeben und auch empfehlen, eine sehr amüsante Lektüre mit kleinen und großen Erkenntnisgewinnen. Ich habe das sehr gerne gelesen. Aufforderung zum Tanz. Vielen Dank, Christine Westermann und Jörg Thaddäus.